Koromenia.
Anarchistische Blickwinkel zur Koromenia. Eine Serie des Anarchistischen Hörfunk Dresden. Interviews mit verschiedenen Akteuren.
26. April 2020. Geflügelfleischmarkt erheblich unter Druck. Durch den Corona-bedingten Wegfall der Nachfrage von Großverbrauchern kommt es auf dem deutschen Geflügelfleischmarkt zu deutlichen Angebotsüberschüssen. Die Preise sind in der gesamten Produktionskette, also von Brüterei und Zuchtbetrieben bis hin zur Schlachtung, massiv gefallen. Als kurzfristige Reaktion verringert die Geflügelfleischwirtschaft die Nachzucht aus den Brütereien und füllt die begrenzten Gefrierlager mit überschüssiger Ware. Mit Sorge, schreibt das Online-Portal Agrar heute, mit Sorge sieht die deutsche Geflügelwirtschaft, dass es zu einer selektiven staatlichen Förderung kommen könnte, was zu einer Wettbewerbsverzerrung führen würde. Hier müsse die Politik Acht geben. Damit weiterhin Gewinne gemacht werden können, soll nun der Staat einspringen. 29. April 2020. Fleischwirtschaft.de. Trump ordnet die Produktion an. Der dramatische Einbruch der Schlachtzahlen von Rindern, Schweinen und Geflügel beunruhigt die US-Regierung. Präsident Trump unterzeichnete am Dienstag eine Verordnung, die dabei helfen soll, die Produktion schnell wieder hochzufahren. Mehrere große Schlachtbetriebe in den USA hatten die Arbeit eingestellt oder reduziert, weil sich Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Bei seiner Verordnung nutzte Trump eine Regelung aus dem Defense Production Act, der 1950 anlässlich des Koreakrieges beschlossen worden war, um Industriebetriebe zur Herstellung bestimmter Produkte verpflichten zu können. Die von Trump erlassene Verordnung befreit die Unternehmen zudem von Haftungsansprüchen. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen Regierungsbeamten mit der Aussage, dass ohne ein Eingreifen der Regierung 80% der Fleischindustrie geschlossen werden müssten. 2. Mai 2020, Spiegel.de. Die Fabrik der Infizierten. 300 rumänische Werkvertragsarbeiter von Müllerfleisch in Pforzheim haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Womöglich lag ja alles nur daran, dass die Rumänen ein geselliges Volk sind. Sie kämen eben aus einem Kulturkreis, in dem gern gemeinsam gefeiert werde. So zumindest erklärt Stefan Müller, Geschäftsführer von Müllerfleisch, die rekordverdächtige Zahl von Corona-Erkrankungen unter seinen Mitarbeitern. Dass die Infektionswelle weniger mit Geselligkeit als vielmehr mit einem Geschäftsmodell zusammenhängt, also der Auslagerung von Arbeit an osteuropäische Billigarbeitskräfte und deren prekäre Unterbringung, das halte er für ausgeschlossen, sagte er am Mittwoch gegenüber der Regionalpresse.
Stopp, Moment mal. Ist es nicht nahezu grotesk, einen Industriezweig finanziell und somit existenziell zu unterstützen, der maßgeblich an der Entstehung von Zoonosen bzw. Pandemien in Form intensiver Tierhaltung mitverantwortlich ist? Eine Industrie, die ein durchrationalisiertes, perfide, ausgeklügeltes System erschaffen hat, um effizient im Minutentakt menschliche und tierliche Körper auszubeuten und zu vernutzen? Eine Industrie, deren Verwertungslogik und Interesse einzig auf Gewinnmaximierung und maximale Ausbeute ausgerichtet ist? Und was versteckt sich in diesem Kontext unter einem systemrelevanten Berufszweig? Um das Thema weiter zu erörtern, haben wir heute einen Interviewgast eingeladen, Friedrich, der sich schon länger mit der Tierindustrie beschäftigt und uns einen genaueren Einblick geben kann. Hallo Friedrich. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dich für ein Interview zur Verfügung stellst. Magst du dich kurz vorstellen, beziehungsweise auch das Bündnis, in welchem du aktiv bist?
Ja, vielen Dank, genau. Ich heiße Friedrich und bin schon länger aktiv in der Tierbefreiungs- und auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung und bin unter anderem aktiv beim Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Genau, magst du kurz noch was zu dem Bündnis an sich sagen?
Kann ich gerne machen, ja. Genau, das Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie ist im Juli 2019 entstanden bei einer offenen Aktionskonferenz, zu dem ganz viele verschiedene AkteurInnen offen eingeladen wurden, um sich gemeinsam gegen die Tierindustrie zu engagieren. Und da waren so rund 100 Teilnehmende dabei, sowohl aus der Tierrechts- und Befreiungsbewegung als auch aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und auch landwirtschaftspolitische AkteurInnen und Arbeitsrechtsinitiativen waren vertreten. Und da ist der Wunsch entstanden und das Bündnis initiiert worden, gemeinsame Aktionen zu planen. Fokus ist dabei auf zivilen Ungehorsam zum einen, um eben auch direkt in die Produktionsabläufe einzugreifen, aber auch gleichzeitig ein intersektionaler Ansatz, um von den einzelthematischen Kampagnen wegzukommen zu einem eher intersektionalen Ansatz, wo eben die verschiedenen Problematiken der Tierindustrie gemeinsam nebeneinander stehen. Mhm. Genau, unser ursprünglicher Plan war, und so sind wir dann im September in den Bündnisprozess gestartet, ein Aktionscamp durchzuführen im Juni 2020. Bei dem Aktionscamp sollte es zum einen ein inhaltliches Programm geben, wo Menschen sich gemeinsam weiterbilden können, sich vernetzen können und gleichzeitig aber auch einen Rahmen geben für verschiedene Aktionen, die direkt sich gegen die Tierindustrie richten. Als Aktionsort war geplant Rechterfeld in Niedersachsen, denn dort hat PHW, die PHW-Gruppe bzw. der Mutterkonzern von der Marke Wiesenhof, seinen Hauptsitz, der führende Player in der Geflügelindustrie in Deutschland ist, und dort wollten wir hingehen und zivilen Ungehorsam leisten. Leider ist das jetzt Corona-bedingt nicht mehr möglich. Wir mussten unsere Pläne schweren Herzens absagen. Wir hatten uns zwar monatelang schon darauf vorbereitet, aber es hat sich abgezeichnet, dass ein solches massenhaftes Camp und Aktionen einfach in Zeiten von Corona nicht praktikabel sind. Genau, und deswegen sind wir gerade dabei zu schauen, wie wir andersweitig intervenieren können und haben schon einige spannende Ideen, vielleicht dazu später mehr.
Okay, klingt gut. Du hast ja bestimmt auch mitbekommen, dass gerade in den aktuellen Medienberichten immer wieder von Forderungen der Tierindustrie an den Staat zu hören und zu lesen ist. Kannst du aktuelle Forderungen der Fleischindustrie nennen?
Ja, gerne. Genau, die Fleischindustrie hat wie auch sonst immer sehr viele verschiedene und weitreichende Forderungen. Sie nutzt natürlich jetzt auch die Corona-Krise dazu aus, ihre Machtposition weiter zu stärken und auch weitere Möglichkeiten zu schaffen, Profite zu maximieren. Das lässt sich, denke ich, auf verschiedene Bereiche so ein bisschen unterteilen. Zum einen sind sie agrarpolitisch sehr aktiv, lobbyieren dafür, dass insbesondere auf EU-Ebene, aber auch auf bundesdeutscher Ebene gewisse Reformen verschoben werden oder verbessert werden. Beispielsweise ist zu nennen die gemeinsame Agrarpolitik der EU, kurz GAP, die eigentlich nächstes Jahr in einer Reform neu aufgelegt werden sollte. Da haben es die reaktionären Kräfte geschafft, diese Reform aufzuschieben, auch begründet mit den Corona-bedingten Schwierigkeiten in der Landwirtschaft. Sie haben es geschafft, dass bestehende Förderprogramme flexibler gehandhabt werden. Das heißt, dass noch mehr Geld in die Tierindustrie fließt mit noch weniger Bedingungen, die daran geknüpft sind. Ja, und gleichzeitig haben sie es geschafft, vor allem auch auf bundesdeutscher Ebene, beispielsweise Mechanismen wie Kurzarbeit oder andere Fördermittel bereitzustellen. Genau, und auch wenn ein Corona-Befall auftritt, dann springt auch der Staat ein, hilft bei der Unterbringung der ArbeiterInnen. Also das ist quasi das, was agrarpolitisch für die Tierindustrie aktuell läuft in Zeiten von Corona. Aber auch konkret, was die Produktion, die Sicherstellung der Produktion anbelangt, hat die Tierindustrie es geschafft, dass sie als systemrelevanter Akteur angesehen wird. Das bedeutet ganz konkret, dass die Lieferketten sichergestellt werden, also was zusammenhängt mit den Futtermitteln, mit den Tiertransporten, mit den Zulieferbetrieben, dass das eben eine hohe Priorisierung hat, sowohl was auch Grenzschließungen anbelangt oder auch den Transport von anderen Waren. Also da hat die Tierindustrie geschafft, dass sie einen besonderen Augenmerk hat von der Politik. Ganz konkret bei den Betrieben bedeutet es natürlich auch, dass der Betrieb aufrechterhalten wird und nicht präventive Betriebsschließungen stattfinden. Und selbst Schließungen nach Corona-Fällen sind erst sehr zögerlich zu sehen. Also oftmals werden Betriebe weiterhin am Laufen gelassen, selbst wenn einzelne Corona-Fälle auftreten, was in anderen Betrieben sicherlich in anderen Branchen schneller zu einer Betriebsschließung führen würde.
Okay.
Ganz konkret aber auch werden Verordnungen und Regularien gelockert in der Produktion. Es gibt weniger Arbeitsrechtskontrollen, Tierschutzkontrollen werden ausgesetzt und das Arbeitsrecht wird sogar noch weiter ausgehöhlt, was zum Beispiel die maximal maximal Arbeitszeit der Arbeiterin anbelangt oder Pausenzeiten.
Okay, okay, krass. Klingt ja alles nicht besonders positiv, beziehungsweise nach irgendeiner progressiven Entwicklung. Weil die nächste Frage, die ich nämlich hätte, war, dass ja eigentlich aufgrund der aktuellen Corona-Krise es eben auch eine Chance für eine weitere Entwicklung eigentlich birgt. Aber wie schätzt du das ein? Sind wir denn gerade an einem Punkt angelangt, wo wir der Fleischindustrie und eben der dahinterstehenden ausbeuterischen kapitalistischen Verwertungslogik gegenüber Menschen und anderen Tieren einen Riegel vorschieben können, beziehungsweise ob wir sie eben genau, dass das genau der Zeitpunkt ist, wo wir sie vielleicht in die Verantwortung für die Entstehung und Verbreitung von Pandemien nehmen könnten?
Ja, guter Punkt. Also ich denke, dass wir auch in den breiten gesellschaftlichen Debatten oder auch in den Medien, die viel konsumiert werden, in populären Medien, regelmäßig an den Punkt kommen, wo krasse Skandale der Tierindustrie öffentlich werden und darüber auch diskutiert wird, aber selten werden dann tatsächlich die entsprechenden Maßnahmen ergriffen, die die Produktionsverhältnisse an sich angehen und dort ansetzen und es schaffen, dass wir vielleicht über die Fleischindustrie, die Tierindustrie hinauskommen und uns über eine andere Agrar- und ein anderes Mensch-Tier-Verhältnis einsetzen. Ich glaube, ähnlich ist es jetzt auch bei der Pandemie und bei der Rolle, die die Fleischindustrie auch bei der Entstehung von solchen Pandemien spielt. Also sicherlich ist es jetzt in der medialen Präsenz, ist es auch gesellschaftlich wird diskutiert, dass auch hier wieder die Tierindustrie eine tragende Rolle spielt. Gleichzeitig sind die politischen Kräfteverhältnisse, glaube ich, aktuell nicht so, dass zu erwarten ist, dass wir hier an einem Punkt sind, entscheidend gegen die Fleischindustrie vorzugehen und hier eine Entwicklung anzutreiben, die uns davon befreit, sage ich mal.
Okay.
Genau, das sieht man zum einen auch jetzt schon bei politischen Diskussionen eben auf EU-Ebene, wenn es um die gemeinsame Agrarpolitik der EU geht oder auch um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, dass hier eben aktuell eher die reaktionären Kräfte im Aufwind sind und die Corona-Krise für sich zu nutzen schaffen. Was aber nicht heißt, dass das Potenzial nicht da ist. Also das Potenzial wäre definitiv da, jetzt gerade in Zeiten von Corona auch Schläge gegen die Fleischindustrie zu setzen und hier Pflöcke einzuschlagen für eine Agrarwende, die wir brauchen. Genau.
Okay, danke dir. Was mir noch so in den Sinn gekommen ist, dass eben gerade wegen dieser medialen Präsenz auch immer so die Schlachthof-MitarbeiterInnen in den Fokus geraten und deren Unterbringen oder überhaupt deren Lage. Also quasi auch so eine Art übergreifendes Solidarisierungskonzept angebracht zu sein scheint. Wie sinnvoll ist es denn aus deiner Sicht, aus einer Sicht eines Klimagerechtigkeits- beziehungsweise Tierbefreiungsaktivisten, eine Solidarisierung mit den Schlachthof-Mitarbeiterinnen voranzutreiben und was kann dadurch denn erreicht werden?
Genau, die ArbeiterInnen in der Tierindustrie werden oft enorm ausgebeutet. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Regionen. Ich denke, das zieht sich global sehr kontinuierlich durch und oftmals sind es auch MigrantInnen, die eben mit besonderen Herausforderungen dann zu kämpfen haben. Das zeigt sich zum einen bei krassen Arbeitsbedingungen, 12-Stunden-Schichten auf Abruf und körperlicher Schwerstarbeit, aber auch bei ausbeuterischen Konditionen, geringem Lohn, Lohnprellung bis hin zum Menschenhandel und anderen dubiosen Konditionen, miserable Wohnbedingungen, gesellschaftliche Ausgrenzung kommen dann noch dazu, Rassismus und soziale Ausgrenzung. Das sind alles Punkte, wo man als emanzipatorisch-politisch aktiver Mensch natürlich auch Solidarität zeigen muss und sich insbesondere mit den widerständigen ArbeiterInnen solidarisieren muss. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Arbeit ein enormes Potenzial haben, der Tierindustrie effektiv zu schaden. Ja? Also sie sitzen ja in den Produktionsbetrieben, sie können direkt in die Produktion eingreifen, sei es jetzt beispielsweise mit Streiks oder mit anderen Interventionen, haben natürlich damit einen ganz anderen Hebel als Menschen, die von außerhalb versuchen, in die Produktion einzugreifen. Insofern spricht auch vieles dafür, sich eben mit den ArbeiterInnen zusammenzutun und hier gemeinsam zu kämpfen. Die gemeinsame Linie ist wahrscheinlich in diesem Kampf vor allem der Kampf gegen die kapitalistische Organisierung der Tierproduktion. Wenn es dann um die Frage geht, was denn stattdessen kommen müsste, ich glaube, da fallen dann die Positionen noch nicht ineinander. da ist dann sicherlich bei den ArbeiterInnen beziehungsweise bei den Gewerkschaften der Wunsch nach einer anders organisierten Tierproduktion primär und weniger die Reform des Mensch-Tier-Verhältnisses insgesamt. Da ist dann sicherlich noch eine politische Verständigung erforderlich, aber das sollte, denke ich, nicht verhindern, erstmal gemeinsam gegen die kapitalistische Tierproduktion zu kämpfen und über die gemeinsame Praxis dann auch eine Annäherung an weitere politische Inhalte vorzunehmen. Genau, und Polizana das definitiv.
Ja, das wäre, glaube ich, nochmal so ein ganz ein extra Thema, was so separat betrachtet und besprochen werden müsste, ne?
Ja.
Weil es sehr tiefschichtig ist. Okay, ich würde mal ganz kurz noch so einen kleinen Schwenker machen. Und zwar hast du ja schon erzählt, dass du in den Bündnissen, wo du aktiv mitwirkst, die fühlen sich ja auch der Klimagerechtigkeitsbewegung zugehörig. Und die Klimabewegung hat ja jetzt auch aktuell 24 Forderungen herausgebracht, wo unter anderem Flugverbot des Inlandverkehrs, Investitionen in Verkehrsberuhigung und Rückbau der Tierproduktion zwecks Wiederaufforstung komprimiert sind. In meiner Wahrnehmung wird das Thema Tiernutzung noch nicht ausreichend mitgedacht, beziehungsweise gehen die Forderungen noch nicht weit genug. Siehst du eben auch aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie eine weitere Chance, dass die beiden Kämpfe, also die Klimagerechtigkeits- und die Tierbefreiungsbewegung, gebündelt werden können und somit mehr Schlagkraft entfalten können?
Schön wäre es definitiv. Ich glaube, dass die Schwierigkeit darin liegt, dass einfach auch noch gewisse Debatten noch intensiver geführt werden können, beziehungsweise vielleicht auch zum Teil politische Differenzen bestehen zwischen den verschiedenen AkteurInnen in der Bewegung für Klimagerechtigkeit, weswegen ich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass so ein externes Ereignis wie jetzt die Covid-19-Pandemie zu einer maßgeblichen Öffnung der Klimagerechtigkeitsbewegung für so auch tierbefreierische Positionen, sage ich mal, erfolgt. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass in der Klimagerechtigkeitsbewegung oder vielleicht auch in der breiteren ökologischen Bewegung eben auch das Verhältnis zum Tier geprägt ist, auch durch so ein romantisches Bild von Tierhaltung, aber auch so einer Solidarität mit den KleinbäuerInnen dieser Welt, insbesondere im globalen Süden, wo natürlich Tierhaltung auch eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Auch dieses Propagieren einer biodynamischen Landwirtschaft, wo tierischer Dung dann auch eine tragende Rolle spielt. Also das sind so zentrale Themen, die eben auch bei vielen Akteuren in der Klimagerechtigkeitsbewegung ein schwieriges Verhältnis zur Tierproduktion bedeuten. Also dass da eben nicht so eine klare Ablehnung ist, sondern eher so eine differenzierte, sage ich mal. Das ist einfacher, wenn es jetzt zum Beispiel um Tagebau geht oder um Autos, da sind die irgendwie klarer zu benennen, aber in der Landwirtschaft oder insbesondere in der Tierproduktion zeigt sich das ein bisschen differenzierter. Und ich glaube, diese Schwierigkeiten, die werden jetzt auch nicht durch so einen externen Faktor wie zum Beispiel Corona aufgehoben. Aber ich denke, das hat schon irgendwie die Möglichkeit, so ein Fenster zu sein, um Diskussionen anzustoßen, um die Rolle der Tierindustrie mehr in den Fokus aufzurücken und da eben auch klar dann Tierindustrie als Gegner zu benennen und vielleicht andere Konflikte, sei es jetzt kleinbäuerliche Tierhaltung oder biodynamische Tierhaltung, auszuklammern.
Okay. Im Zuge dessen ist mir noch eine Frage eingefallen, die auf Richtung parlamentarische Ebene zielt. Also, weil ja die Zoonosen und Pandemien entstehen ja eben nicht nur im asiatischen Raum, sondern sind eben auch bei uns anzutreffen. Also in den letzten Jahren entstanden Krankheiten, so Stichwort sogenannte Schweinegrippe oder sogenannte Vogelgrippe aufgrund eben der intensiven Tierproduktion und dem zerstörerischen Agrarsystem. Wie schätzt du es ein? Müsste auf parlamentarischer Ebene jetzt Veränderungen bzw. neue Rahmenbedingungen herbeigeführt werden oder festgelegt werden?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Klar ist natürlich, dass wir jetzt keine kleineren parlamentarischen Reformchen ausreichen, um eine umfassende Agrarwende zu ermöglichen oder sogar die Abschaffung der Tierindustrie oder noch breiter gedacht, die Abschaffung des Kapitalismus und der Herrschaft der Mächtigen, ja. Damit, da werden keine kleineren parlamentarischen Reformen ausreichen. Aber doch denke ich schon, dass parlamentarische Reformen zum Teil auch Verbesserungen im gegenwärtigen System bringen können. Klar, nur im begrenzten Rahmen. Und man muss auch vorsichtig sein, bezüglich kritischer Nebeneffekte, die vielleicht auch damit einhergehen. Aber für die ausgebeuteten Tiere, für die ausgebeuteten ArbeiterInnen und für die Umwelt sind, denke ich, auch kleinere Verbesserungen machbar. Mhm. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch mit solchen Reformen die Möglichkeit, den Boden zu bereiten für größere Veränderungsprozesse. Ja, wenn wir kleine, progressivere Veränderungen ermöglichen und auch eine gesellschaftliche Debatte darüber anstoßen, dann wächst vielleicht auch die Bereitschaft für größere Veränderungsprozesse. Das Möglichkeitsfenster erweitert sich vielleicht. Es können Bruchpunkte herbeigeführt werden mit bisherigen Praktiken, auch in der Produktion, die Veränderungen, reaktionäre Veränderungen unumkehrbar machen, bestenfalls. Und gleichzeitig kann natürlich auch durch so eine Einmischung in die Realpolitik, ganz konkret in dem Beispiel jetzt auf parlamentarischer Ebene, auch den Einfluss erweitern und demokratische Partizipation vertiefen, die wiederum auch dann bestenfalls die Chancen auf tiefgreifendere Wandel noch verbessert. Also da würde ich definitiv sagen, müssten auch da Veränderungen herbeigeführt werden und da gibt es, denke ich, auch progressive Beispiele, ja, zum Beispiel Abbau von destruktiven Subventionen, Exportförderung oder auch Förderung der bio-veganen Landwirtschaft, Verbandsklagerecht, das sind so Themen, die vielleicht auf parlamentarischer Ebene auch dienlich sein könnten für eine umfassende Agrarwende.
Ja, das sind gute Punkte auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch so Tipps, was wir quasi auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene tun könnten?
Ja, gesamtgesellschaftlich, gute Frage. Ich denke, gesamtgesellschaftlich ist es wichtig, dass wir die Frage des Umgangs mit dem Tier, mit den Tieren weniger auf den Konsum fokussieren und auf Konsumveränderung, sondern dass wir eben auch die Tierfrage als politische und als Produktionsfrage framen. So wie es letztendlich auch jetzt wieder der Blick auf die Klimagerechtigkeitsbewegung mit der Energie klappt, ja. Bei Ökoaktivistinnen sagt Niemensch, was geht ihr denn gegen die Braunkohletagebauer vor? Können doch alle selbst ihren Stromanbieter wählen und darüber dann irgendwie so eine Veränderung anstoßen. Nein, da sind alle und zu Recht auch für eine Stilllegung der Braunkohletagebauer. Und ich glaube, da müssen wir eben auch hinkommen, in der Tierfrage zu sagen, es geht nicht um den individuellen Konsum, sondern wir müssen an die Produktionsverhältnisse ran und da auch gesellschaftlich das benennen und gleichzeitig auch die globale und soziale Perspektive stärker in den Fokus rücken, weil die Ausgebeuteten der Tierindustrie, die finden sich eben am härtesten und am meisten im globalen Süden und bei den gesellschaftlich Marginalisierten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir gesamtgesellschaftlich eben schaffen, bei der Betrachtung der Tierindustrie eben solche Perspektiven stärker zu machen und weniger den Fokus auf den Konsum und auch auf uns hier im globalen Norden. Ja, also das wäre sicherlich ein Ansatz und darüber hinaus, dass wir es eben auch schaffen, nicht nur Maximalforderungen zu stellen, sondern auch konstruktiv und konkret aufzuzeigen, wie ein Pfad denn aussehen kann zu einer befreiten Gesellschaft. Ja? Mhm. Also wie schaffen wir es denn von einer Gesellschaft, wo die Tierindustrie so mächtig ist und so viele Tiere und ArbeiterInnen und die Umwelt unter der Tierindustrie leiden, wie kommen wir denn zu einer Welt, die anders aussieht, die besser aussieht? Was brauchen wir dafür? Ich denke, da ist es ganz nötig, ganz dringend, dass wir progressive politische Inhalte ausarbeiten, Konzepte anbieten und ganz konkret darauf hinarbeiten.
Ja, voll gut. Das sind voll gute Punkte, voll gute Ideen. So, eigentlich sind wir schon so am Ende von den Fragen beziehungsweise von dem Interview. Das war voll gut und voll spannend, dass du diese Einblicke gegeben hast. Am Ende wollte ich nur fragen, ob du noch etwas loswerden möchtest.
Ja, also ganz ganz konkret wäre es natürlich toll, wenn sich noch mehr Menschen gegen die Tierindustrie organisieren, aktiv werden. An der Stelle kann ich die herzliche Einladung aussprechen, sich auch beim Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie einzubringen. Guckt vielleicht auch auf der Webseite vorbei oder bei Social Media. Ein neues Projekt, was wir jetzt gestartet haben, was vielleicht für euch interessant sein könnte, ist unser Watchblog. Da veröffentlichen wir regelmäßig kritische Kommentare zu Branchenentwicklungen in der Tierindustrie, berichten über neue staatliche agrarpolitische Maßnahmen, über krasse Tierquälereien oder über neue Corona-Fälle in der Tierindustrie. Also klickt da gerne mal auf die Homepage und genau, seid herzlich eingeladen, euch mit uns gemeinsam gegen die Tierindustrie zu engagieren.
Perfekt, das war doch das ein richtig gutes Abschlusswort. Gut, dann ja, würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für die Beantwortung der Fragen und wünsche dir alles Gute und ja, bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut.
Fazit. Der Zusammenhang zwischen intensiver Tierhaltung und zunehmendem Pandemierisiko ist wissenschaftlich gut belegt. Was fehlt, ist der politische Wille, dieses Risiko einzudämmen. Es ist genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, um gemeinsam aufzustehen und mit gebündelter Kraft einen Wandel herbeizuführen und die Tierindustrie zu zerschlagen. Wenn nicht jetzt, wann sonst? Und wenn nicht wir, wer sonst?